Ich freue mich mega, dürfen heute wieder mal bei euch sein. Das ist etwas mega Schönes. Und heute geht es um etwas so Wunderbares. Etwas, was mich so begeistert, ich hätte gar nicht gesagt. Über das könnte ich, glaube ich, ganz lange schwärmen. Über das Kreuz, über das, was Jesus tun hat. Und wir sind ja in dieser Serie rein, über die vier Punkte davor. Sowohl das Kreuz liegen bei uns, als auch bei euch. Das ist noch schön, so miteinander können das machen. Und ja, es ist so etwas, es geht eigentlich um den Kern. Es geht um das Wichtigste, um das Zentralste, wo wir in unserem Glauben dürfen haben. Und es ist ein Versuch, über diese vier Punkte möglichst einfach das zu erklären, worum es uns eigentlich geht. Und möglichst einfach das auch erlebbar oder einen guten Anfang zu schaffen, um drin zu kommen. Und gleichzeitig wissen wir, dort, wo wir mit Jesus unterwegs sind, kann man noch ganz, ganz viel mehr erleben. Also man kann ein Leben lang unterwegs sein. Ich habe meine Großmutter von meiner Frau, die hat mit, was ist sie, 82 gesagt, ich bin jedes, immer vor Weihnachten hat sie gesucht und hat gesagt, ich bin jedes Mal überrascht, wie cool das ist, Neues zu entdecken, Jesus. Dann denke ich, wenn du 40 Jahre lang schon glaubst, oder ja, bei ihr ist es mehr gewesen. Es sind wahrscheinlich etwa 60 Jahre gewesen. Und ist einfach immer noch so begeistert gewesen, wie sie immer noch Neues entdeckt hat, von dem, wer Gott ist, wann er tun hat. Es ist etwas Wunderbares. Ja, und wir möchten so, oder ich greife eigentlich da schon recht drauf zurück, auf das, was sie ist. Wo wir schon mitbekommen haben, die letzten zweimal. Also das Erste, was wir noch hatten, ist das war, hey, Gott hat uns geschaffen als ein Ebenbild. Er hat von Anfang an unglaublich viel Wert in uns eingelegt, wo wir uns nicht vorstellen können, was das eigentlich heisst, wenn Gott, der alles rundherum gemacht hat, eine perfekte Welt gemacht hat, uns zuspricht, hey, und es ist sehr gut. Du bist sehr gut gemacht und hat die Welt uns zur Verfügung gemacht und so weiter. Und in all dem in uns zeigt, hey, er liebt uns so unglaublich. Er wünscht sich, eine Beziehung mit uns Menschen zu haben. Und das hat sich nicht geändert. Das ist geblieben, von Anfang an bis heute. Und ist eigentlich etwas Wunderschönes, wenn man sich das vor Augen hält. Und gleichzeitig haben wir letztes Mal, ich glaube, der Samuel ist es gewesen, gell? Wo zum zweiten Punkt gekommen ist. Da ist eben nicht ganz alles so perfekt geblieben, wie wir uns das gerne gehabt hätten. So die perfekte Liebe, die perfekte Gemeinschaft mit Gott, wo da ist, und dann aber der Mensch, der sich von dem löst und sagt, nein, da kommt Misstrauen rein, da kommt Vertrauensverlust rein, und Menschen sagen, ja gut, ich schaffe es, einen anderen Weg zu gehen. Und jetzt können wir sagen, ja gut, die Menschen haben das gemacht, wir haben das bis heute eigentlich alle immer wieder wiederholt. Und leben in einer Zeit, in der das normal ist, dass da nicht alles perfekt ist, oder so Ausdrücke wie ja, niemand von uns ist perfekt. Ja, also man muss halt das Bestmögliche machen, aber nicht das Beste, das geht gar nicht und so weiter. Wir haben uns unglaublich fest an das gewöhnt, dass das so ist. Und Samuel ist eigentlich etwas Zitat von Timothy Keller letztes Mal, wo er gesagt hat, du bist sündiger, als du je gedacht hast. Zugleich bist du geliebter, als du je erhofft hast. Und das ist eine Spannung. Und das ist eigentlich so die Skizze vom Problem, das wir heute anschauen. Wie funktioniert das? Weil eigentlich haben wir ja da zwei Eigenschaften von Gott, die das sichtbar machen. Oder die erste Eigenschaft ist die klare, ja, Jesus liebt uns. Er liebt jeden Einzelnen von uns, und zwar unglaublich fest. Und er wird das nicht aufgeben. Und gleichzeitig haben wir da die zweite Sache, und das ist, oder wir können da vielleicht von der Nahbarkeit reden, und da im zweiten Punkt ist, Gott ist ein heiliger und ein gerechter Gott. Und das ist gut so. Gerechtigkeit ist etwas extrem Wichtiges. Also wenn wir da irgendwo würden vernachlässigen, eben heute kommt immer wieder die Frage, wie kann Gott all das zulassen, wie kann Gott so viel Ungerechtigkeit auf dieser Welt zulassen, und man verkennt dann relativ schnell, dass es eben nicht die Ungerechtigkeit ist, die Gott will, sondern er ist eigentlich genau das Gegenteil. Er ist heilig, er ist gerecht, er ist rein. Und jetzt haben wir die Spannung, oder? Es gibt eine Trennung, weil die Menschen gesagt, eine Entscheidung getroffen haben, die er nicht willen hat. Wie bringt man jetzt das zusammen? Und jetzt kommen wir so in das Trainieren, wo wir jetzt versuchen, mit unserer Logik das zu verstehen. Oder trainieren zu gehen. Oder? Jetzt haben wir eigentlich zwei Eigenschaften Gottes, nenne ich es, wo durch die Entscheidung der Menschen im Widerspruch zueinander stehen. Oder? Und jetzt könnte man sagen, ja, wie lösen wir das Problem? Ja, wir müssen uns halt auf das eine oder das andere fokussieren. Oder? Wir können uns fokussieren auf die Liebe Gottes. Würde bedeuten, ja komm, ist alles nicht so schlimm, ich habe dich so lieb, ich schaue über die Fehler hinweg. Das ist kein Problem. Das lösen wir, weil ich habe dich so sehr lieb. Das ist so unser Verständnis von Liebe, das sehr stark da durch scheint. Aber wenn man konsequent, das ist so das, wo man auch so ein bisschen Gott zuschreibt oder erwartet und sagt, eigentlich müsst ihr doch so reagieren. Das müsst doch so gehen. Aber wenn man es weiterdenkt, haben wir nämlich ein Problem. Weil damit ignoriert er diese Seite. Er ignoriert Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ignorieren ist etwas extrem Happiges. Wir haben heute schon genug Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Wir haben ganz viel Schwieriges. Man kann in die Zeitung schauen oder man kann ins persönliche Leben schauen. Ich glaube, man sieht es an beiden Orten, dass viel Ungerechtigkeit da ist. Und für mich ist zu wissen, dass Gott gerecht ist und dass er am Schluss sagt, hey, und mein Ziel ist es, mein erklärtes Ziel, und ich werde es auch machen, Gerechtigkeit auf dieser ganzen Welt für immer herzustellen. Das ist für mich eine unglaubliche Hoffnung. Angesichts von aller Ungerechtigkeit, zu wissen, es wird gerecht werden, ist etwas mega Wichtiges. Das ist wie bei uns, wenn wir sagen, ja, wir haben zwar Regeln, aber wir haben keine Polizei, die es durchsetzt und kein Gericht, das durchsetzt. Ja, ich habe es nicht gern, wenn man geblitzt wird mit dem Auto. Und wenn ich nachher muss eine schöne Busse zahlen. Und gleichzeitig bin ich extrem froh, dass bei uns im Dorf jetzt gerade ein Blitzer steht, weil sie zum Teil durchrasen, wie verrückt. Und meine Tochter dort jedes Mal, mehrere Mal über die Straße muss, um in die Schule zu kommen. Und ich sehr dankbar bin, kontrollieren sie. Aber bitte nicht bei mir. Das ist immer so ein bisschen. Bei allen anderen, aber bei mir bitte nicht. Und die andere Variante ist die, dass man sagt, ja gut, Gerechtigkeit ist so wichtig. Eigentlich muss der den Vorzug haben vor der Liebe. Vor der Nahbarkeit, vor der Beziehung. Da haben wir eigentlich schon mal so ansatzweise gesehen in der Bibel, was das bedeutet. Weil das Trennen von Gott bedeutet, er ist der Lebensspender, er ist der Lebenserhalter. Wo wir uns trennen von Gott oder trennt sind von Gott, komplett, da muss Leben eingehen. Das ist für mich wirklich die Hölle, dort wo es trennt ist, komplette Trennung von Gott. Und das bedeutet letztendlich, wenn man der Gerechtigkeit Vorzug vor der Liebe gibt, dass wir an Bereiche herkommen, wo wir nicht mehr existieren können. Wir wären nicht da, wenn das komplett so durchgezogen werden würde. Und wir sehen es beispielsweise in der Bibel, wo so ein Ansatz von dem sichtbar wird beim Noah, wo Gott sagt, da ist so viel Ungerechtigkeit da. Ich will nochmal neu starten. Und die riesen Flut bringt. Und es ist eine Geschichte, wo wahrscheinlich die sie in der Bibel gelesen haben, jedes Mal so, also wir lesen die nicht mit Freude, sondern wir lesen die mit einem schweren Herz und sagen, pff, das ist heftig und das startet nochmal neu mit dem Noah. Und ich bin Gott froh, wenn ich heute einen Regenbogen sehe, im Wissen, Gott hat versprochen, ich werde das nie mehr so machen. Ich werde das nie mehr so durchziehen, wie er es hier durchgezogen hat. Aber dort wird etwas sichtbar von dieser Gerechtigkeit und zum sagen, hey, das ist mir wichtig, ich will Gerechtigkeit und ich stehe für Gerechtigkeit, für Heiligkeit, für Reinheit. Also wir merken jetzt da ist irgendwo ein Problem. Und man könnte es vielleicht noch von einer anderen Seite her skizzieren, von der Frage, wer löst denn das Problem? Wenn man, also Gott hat eine Welt gemacht, die perfekt ist, wo er die Menschen trainiert hat, wo er mit der Beziehung belohnt hat, wo er gesagt hat, es ist gut, und der Mensch hat sich losgelöst von Gott, hat Misstrauen entwickelt, hat Vertrauensbruch begangen, von ich kann es selber besser, und so weiter. Und das ist eigentlich das Problem. Jetzt die Frage, wer erwartet, er müsste das Problem lösen? Ich darf es sagen. Also, wenn das der Verursacher. Das ist der, wo man, also ich versuche, das meine Kinder beizubringen, oder? Wenn sie ein Problem verursachen, dann wären sie eigentlich auch in Charge, um das zu lösen. Natürlich, bei den kleineren Kindern komme ich schon auf die Seite und sage, hey, ich helfe. Und umso älter das werden, sage ich, hey, ja, gehört dazu, zum Verantwortung übernehmen. Der, der das Problem verursacht, der soll es lösen. Und gleichzeitig merken wir, in diesem Problem, der Verursacher kann es nicht lösen. Wir würden sagen, es braucht einen Mensch, um das Zeug in Ordnung zu bringen. Und gleichzeitig, weil er ja schon Teil des Problems ist, würde er ja nur seine eigene Konsequenz tragen. Er kann nicht eine Lösung bringen, die für alle gültig ist. Der Einzige, der das kann, ist Gott. Es braucht eine Heiligkeit, es braucht eine Reinheit, eine Sündlosigkeit, dass man das Problem aus der Welt schaffen kann. Also haben wir da auch das Problem, wenn wir von dieser Seite her anschauen, es braucht Gott, wie es die Eigenschaften Gottes braucht, um das Problem zu lösen, aber eigentlich ist der Mensch in charge. Wie lösen wir es? Und da kommen wir jetzt daran hin. Zu dieser Lösung, die Gott schafft. Und ich finde das so genial. Mich begeistert es immer wieder. Wenn man so in der Bibel liest, oder, das Problem ist skizziert auf der ersten Seite. Und eigentlich, wenn man das ganze Alte Testament handelt eigentlich nur davon, also nur davon, von der Geschichte, mit dem Volk Israel und so weiter. Aber eigentlich, was passiert, ist immer, es werden die Sachen klar gemacht. Es wird klar gemacht, hey, Gott wünscht sich Gerechtigkeit, kämpft für Gerechtigkeit, ist heilig, wünscht sich's. Gleichzeitig zeigt er an Israel zum Beispiel auch immer wieder, hey, aber ich will eine Beziehung mit euch, ich will bei euch, ich rufe euch zurück, ich versuche euch zu unterstützen. Eigentlich sehen wir, im ganzen Alten Testament eine Klärung von dieser Geschichte, wo er einfach mit Menschen zusammen, mit dem Volk Israel zusammen, durch Propheten die Leute wieder zurückruft und immer wieder sagt, hey, ich will eine Beziehung, aber ich bin auch für Gerechtigkeit. Ich bin dafür, dass man nicht einfach etwas über Bord wirft und sagt, ja, dann ist es halt die Ewigkeit ungerecht, aber ich habe euch gern. Sondern er versucht, das zusammenzubringen und zeigt das immer wieder und schaut voraus. In der Bibel, im Alten Testament schaut es immer wieder voraus. Und dann heisst es vom Gesalbten, es heisst vom Messias, vom Friedenskönig, von ganz vielen Sachen. Da kommt noch etwas. Ich mache noch etwas anderes. Ich lasse das Problem nicht so stehen. Sondern ich schaffe einen neuen Bund, ist dann so etwas, wo es dort immer wieder heisst. Ich schaffe eine Lösung. Und dann spitzt es sich zu im Neuen Testament auf die Person, wo Gott selber auf die Welt kommt. Oder? Dann sind wir beim Problem lösen, oder? Wer bringt die Lösung? Mensch. Ja, gleichzeitig kann es nur Gott bringen. Und was passiert? Jesus ist Gottes Sohn, verlässt die Herrlichkeit, kommt auf die Welt, wird Mensch. Reduziert sich extrem zum Mensch werden und ist in sich Mensch und ist in sich Gott und ist auf dieser Welt. Und das ist die einzige Möglichkeit, wie es eine Lösung in dem hinein geben kann. Und es spitzt sich dort dazu. Und deshalb ist das, sagt man auch, es ist der Brennpunkt von der Bibel, es ist der Brennpunkt von dort, wo es eine Lösung gibt. Und dann gleichzeitig ist es so, an ihm, er lebt ein heiliges Leben, er offenbart Gott da auf dieser Welt, mit in der Geschichte hinein. Und an ihm wird letztendlich das Urteil für Gerechtigkeit, an ihm wird Gerechtigkeit wiederhergestellt für alle Ewigkeit. Und jetzt würde man sagen, ja gut, das ist ja ganz, jetzt sind wir da irgendwo auf der ganz grossen Geschichte, wo versucht, grosse Linien zu zeichnen oder so. Es ist so spannend, dass das nicht irgendwo im hintersten Ecken vom Universum passiert, sondern mitten in der Geschichte, mitten in der Zeit, mitten bei den Leuten. Der Römer, der Juden, er lebt da, vor Ort, ist nahbar, ist erfahrbar, zeigt durch Wunder und Taten, wer er ist, offenbart Gott. Und das Extreme finde ich, wir reden jetzt da letztendlich, dann, dass das zu einer Lösung kommt. Und jetzt würde man sagen, ja gut, wenn ein Urteil gesprochen werden muss, dann würde man irgendeinen Blitz vom Himmel oben erwarten, wo Gott sagt, ja komm, machen wir es und dann ist es geklärt. Aber was Gott macht, ist, er lässt es zu, dass mit in dieser Geschichte sogar die Menschen, die so verflochten sind in dieser Trenntheit, in diesem Misstrauen und so weiter, sie selber das Urteil an dem Jesus, wo Gott, wo Mensch ist, vollstreckt. Und das ist das, wo wir eigentlich im Kreuz haben, oder? Eigentlich das ist das Kreuz. Es kommt sowohl die Liebe Gottes wird sichtbar. Es ist Gott, der bereit ist, selber auf die Welt zu kommen und sagt, ich werde Mensch. Und gleichzeitig Gerechtigkeit, es wird am Mensch selber, wird das Urteil, sage ich jetzt einmal, gesprochen und wird Gerechtigkeit wiederhergestellt in dem Moment hinein, wo Jesus am Kreuz stirbt. Und da kommen einfach alles zusammen, da kommen alle Dimensionen zusammen. Das kommt die grosse Dimension zusammen, wo Gott sagt, wo noch schon auf der ersten Seite aufzeigt. Und gleichzeitig kommt die ganz persönliche Situation zusammen. Wir können im Neuen Testament in der Evangelien lesen, was das bedeutet hat für die Menschen dort. Er ist mitten da, nahbar, mit uns. Da kommt Übernatürliches und es kommt Natürliches letztendlich wieder zusammen. Es kommt Gott, der irgendwie zeitlos ist, der alle Ewigkeit überblickt und gleichzeitig ist er da vor Ort mittendrin und reduziert sich selber und schafft Gerechtigkeit einerseits, Möglichkeit für Gerechtigkeit in Ewigkeit und gleichzeitig nimmt er es ein und sagt, ich bin so voll Liebe, dass ich nicht will, dass das euch passiert. Ich bin nicht bereit, etwas von diesen zwei Sachen aufzugeben. Ich will beides und ich kann es. Und das ist etwas Geniales. Das ist das, was man zum Beispiel im Johannes lesen, Johannes 3,16, so bekannter Text, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wow. Gerechtigkeit trifft Liebe am Kreuz. Und es gibt Leute, die sagen, das Kreuz, oder es ist so, historisch gesehen ist das Kreuz ein Folterinstrument. Es ist ein unglaubliches, also wenn man Texte liest, was das bedeutet hat. Wie das, es gibt historische Texte von römischen Hauptmännern und so weiter. Das ist bestialisch. Und gleichzeitig, wenn wir den Blick haben, von dem, was da eigentlich passiert ist, was Gott tun hat, wenn er gekommen ist und gesagt hat, ich möchte das reinbringen, dann ist es etwas Schönstes. Es ist etwa der grösste Liebesbeweis, den wir nur bekommen können. So viel Liebe, dass er eben nicht nur sagt, ich will nicht nur nahbar sein, ich will nicht nur eine Beziehung haben und dafür opfere ich Gerechtigkeit, sondern ich sage, ich will für dich in Ewigkeit eine gerechte Umgebung schaffen. Und nur deshalb sage nicht, Schwamm drüber, ist jetzt halt ein bisschen dumm gelaufen, aber ich hätte gleich gern. Sondern er sagt, ich will beides. Beides ist gut. Und ich will beides für dich. Und ich schaffe einen Weg, wie das möglich wird. Das ist das Kreuz. Und mich begeistert das unglaublich. So viele Dimensionen, so viele Momente, die dort zusammenkommen. Und wir merken so etwas von dem, wie das hat müssen tun haben, oder? Man könnte das so aus Distanz analysieren und anschauen und so weiter. Aber dort vor Ort hat das etwas ausgelöst. Es hat einen Impact gehabt. Wir lesen im Matthäus 27, 52 bis 53, heisst, wo Jesus gestorben ist. Die Reaktion, wo wahrnehmbar geworden ist, ist die gewesen. Die Erde bebte, Felsen zerbrachen, Gräber öffneten sich und die Leiber vieler gottesfürchtiger Männer und Frauen, die schon längst verstorben waren, wurden von den Toten auferweckt. Nachdem Jesus auferstanden war, verließen sie die Gräber und gingen in der heiligen Stadt Jerusalem und erschienen dort vielen Menschen. Ich weiß nicht, ob da jetzt gerade ein bisschen unwohl wird, was das bedeutet, aber es macht sichtbar, hey, da ist etwas gegangen. Das ist nicht einfach, ja, dumm gelaufen, jetzt haben wir halt einen Unschuldigen gekreuzigt. Sondern da ist eine Dimension gekommen, wo die ganze Ewigkeit umspannt. Es ist eine Dimension gekommen, die viel grösser ist, als ich nur irgendwie denken kann. Ich merke, ich denke immer wieder an dem Kreuz umeinander. Und ich versuche es zu verstehen in seinen Details. Und ich merke, es übersteigt mein Denken. Ich kann nicht alle Details verstehen, was da eigentlich alles abgelaufen ist. Aber es hat zutiefst mich verändert. Es hat mich zutiefst in den Sieg genommen. Vielleicht auch zusammenfassend noch im Text aus dem 1. Petrusbrief. Auch Christus hat gelitten, als er ein für alle Mal für unsere Sünden starb. Er hat nie gesündigt, aber er starb für die Sünder, um uns zu Gott zurückzubringen. Sein Körper starb, doch er wurde wieder zum Leben erweckt und lebt nun im Geist. Das ist das Kreuz. Er hat Gerechtigkeit für uns und Nahbarkeit, Beziehung, Liebe für uns, beides wiederhergestellt. Und das ist genial. Und jetzt haben wir so das Kreuz vor Augen. Aber es ist so manchmal schwierig, wenn wir das so in den grossen Zeugen haben. Wenn wir da so versuchen zu verstehen, was da gelaufen ist, was die Bibel uns versucht, eben über ganz viele Geschichten hinweg zu zeigen, wie er einen Weg mit den Menschen geht, wo er all das noch besser formuliert und auch werden dann nächstes Mal auch die Möglichkeit haben zu sehen, hey, da geht es aus, oder? Jetzt haben wir es zugespitzt, bis zu dem Brennpunkt von Jesus am Kreuz. Das ist so der Brennpunkt von der Bibel, es ist aber auch der Brennpunkt von dem Leben, das heute möglich ist nachher. Und wie das hinten raus weitergeht, das werden wir nächstes Mal sehen. Aber ich möchte es noch abbrechen. Manchmal tut es gut, nicht bei diesen irgendwie grossen Zeugen hängen zu bleiben. Wenn man da konsequent abbricht, das ist eine konsequente Schlussfolgerung, ist eigentlich die, Jesus hat das gemacht, weil er dich liebt. Jesus hat das gemacht, hat alles zurückgelassen. Für dich. Und es ist für mich so faszinierend, wie er sich einschränkt. Gott selber lässt alles zurück. Für dich. Und wir lesen es im Philipper 2, 6 bis 11. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrigste Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle Namen. Von diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Gott lässt alles zurück, oder? Ich bin Konstrukteur gelernt. Das ist wie, als würde ich mich reduzieren zu meiner Maschine, die ich konstruiere. Jesus wird Teil von der Schöpfung. Und noch mehr, er lässt sich von der eigenen Schöpfung umbringen. Damit Gerechtigkeit für alle kann herrschen. Und so können wir an diesem Punkt. Die konsequente Schlussfolgerung von all dem ist einerseits die grosse, hey, wir dürfen wissen, es gibt Gerechtigkeit, wir dürfen wissen, es ist Liebe. Und es ist das andere, Jesus hat alles gegeben. Alles, was er hatte. Für dich. Und heute Morgen stehen wir vor dem Gott. Wo sitzen wir? Wir sind in Gottes Gegenwart. Wir feiern Gottesdienst, weil wir eigentlich dem Gott begegnen wollen. Und der hat sich nicht geändert. Das ist schön, der bleibt über alle Zeit. Er hat sogar in dieser schwierigen Problemstellung eine Lösung gefunden. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir sagen, wir machen es so wie im Philipperbrief, wenn wir sagen, wenn wir das vor Augen haben, was das Kreuz ist, wenn wir das vor Augen haben, wer Gott ist, oder was auch das Kreuz aussagt darüber, wer Gott ist, dann wollen wir vor den Gott kommen und wir in diesem Moment Zeit nehmen, uns das durch den Kopf gehen zu lassen und wollen voll Dankbarkeit auf den Gott schauen und sagen, wow, wenn da so ist, dann möchte ich dir begegnen heute Morgen. Dann wünsche ich mir, dass ich das verstehe. Nicht nur irgendwo im Gedanken, das ist manchmal hilfreich, aber verstehe im Herzen. Und dich darf kennenlernen. Und einfach, wenn die kommen, auch in den Lobpreis, wo wir einfach sagen, Gott, du bist so gigantisch, gross. Danke für deine Gerechtigkeit. Und danke für deine Liebe, deine Nahbarkeit, deine Beziehung. Wir nehmen diesen Moment, wo wir einfach ruhig sind.